Sie hören Arbeitswelt Universität. Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Peter Holober, ich bin der Vorsitzende des Betriebsrats des wissenschaftlichen Personals an der Universität für Bodenkultur Wien. Ich freue mich, dass Sie auch bei der zweiten Folge des Podcasts Arbeitswelt Universität dabei sind. Wir sind noch immer dabei, die Entwicklung der Vertretung der Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen an den österreichischen Universitäten zu erläutern. In der letzten Folge haben wir gehört, dass es zuerst gar nicht im Sinne des Dienstherrn Staat war, seinen Staatsdienern Mitspracherechte einzuräumen. Auf den Universitäten gab es vor dem Universitätsgesetz 2002 Dienststellenausschüsse und erst ab etwa 2004 gewählte Betriebsräte für das allgemeine Personal und das wissenschaftliche und das künstlerische Personal. Der Übergang aus der alten Universitätsorganisation mit ihren teilrechtsfähigen Instituten in die neue Universitätsorganisation war tatsächlich nicht einfach. Ein Zitat: Für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt das Arbeitsverfassungsgesetz. Zitat Ende. Diese Bestimmung des § 135 Absatz 1 des Arbeitsverfassungsgesetzes ist an den Universitäten rechtlich nicht trivial umzusetzen. Denn an den ausgegliederten Universitäten gibt es nicht nur neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern eben auch noch Beamte und Beamtinnen und Vertragsbedienstete. Für die Beamten gilt weiterhin das Bundespersonalvertretungsgesetz. Daraus resultiert, dass der Betriebsrat und die Personalabteilungen sich jeweils in ganz verschiedenen Gesetzesmaterien bewegen müssen. Dem Arbeitsverfassungsgesetz, dem Arbeitsrecht sowie dem Beamten- und Vertragsbedienstetendienstrecht. Dazu kommen noch ganz unterschiedliche Pensionssysteme, die allerdings in den letzten Jahren harmonisiert wurden. Im Jahr 2009 kam mit dem Universitätenkollektivvertrag ein weiteres Regelwerk ins Spiel, das bis zum heutigen Tag vieles erleichtert, aber auch in Teilen zu sehr viel Unzufriedenheit und Frustrationen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen führte und bis heute führt. Der Betriebsrat als Gremialorgan. Nun, nichts wäre falscher, als den Betriebsrat als einen homogen strukturierten innerbetrieblichen Akteur zu sehen. Vielmehr ist dieses Gremium eine koordiniert agierende Gruppe von Individuen mit sehr heterogenen und persönlichen Werten und Zielsetzungen. Jede Entscheidung des Betriebsrats bedarf eines gründlichen und oft gruppendynamisch tatsächlich fordernden Abstimmungs- und Ausverhandlungsprozesses. Jeder neue Betriebsrat muss als Gremium seine Rolle in der konstituierenden Sitzung erst finden, will er, also der Betriebsrat, nicht ein handlungsunfähiges soziales Konstrukt bleiben, sondern zu einer geschlossenen, wirkmächtigen und starken Vertretung der Interessen der Belegschaft werden. Ganz speziell an der BOKU gibt es die Tradition, dass Wahllisten für die Personalvertretungen für das wissenschaftliche Personal abseits von Parteizugehörigkeiten besetzt werden. Da gibt es durchaus Kritik daran. Es hat sich aber in der Vergangenheit sehr bewährt, dass Diskussionen im Betriebsrat doch eher auf Sachebene als auf Fraktionsebene geführt werden können. Der Betriebsrat hat natürlich auch, oder wir im Betriebsrat sehen natürlich auch, dass es durchaus interne Repräsentationsprobleme gibt. Denn der Betriebsrat würfelt Statusgruppen zusammen, den früheren sogenannten Mittelbau und die Gruppe der Professoren und Professorinnen. Beide Beschreibungen oder beide Gruppen sind Relikte der politisch gut gemeinten, aber stark konfliktbehafteten und eigentlich demokratisierend gedachten Einrichtung der Senate im Universitätsorganisationsgesetz 1975. In den nunmehrigen Senaten des Universitätsgesetzes 2002 haben die Professoren und Professorinnen 50% der stimmberechtigten Sitze, nachdem der Vorsitzende oder die Vorsitzende des Senats damit in der Regel eine Professorin, ein Professor sein wird und der Senatsvorsitzende das Dirimierungsrecht hat, sprich bei Stimmengleichheit gilt die Stimme oder entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, der Vorsitzenden, haben die Professoren in den heutigen Senaten eigentlich die Stimmenmehrheit und können entscheiden, durchaus auch entgegen der Stimmen oder gegen die Stimmen der Studierenden, der allgemeinen Bediensteten und der wissenschaftlichen Mitarbeiter. Der heutige Senat ist für die Lehre zuständig und er wirkt aber auch entscheidend bei der Wahl der Rektorin bzw. des Rektors mit. Diese Gruppe der Professoren, ganz generell gesprochen, also diese Gruppe an Führungskräften, ist aber nur sehr schwer für den Betriebsrat zu gewinnen. Speziell die Professorinnen, und hier ist ganz absichtlich die weibliche Form gemeint, die Professorinnen sind tatsächlich mit zusätzlichen Aufgaben im Senat, in den verschiedensten Berufungskommissionen und anderen mehr als ausgelastet, weil das UG 02 für manche Gremien eine Frauenquote vorschreibt und nachdem es schändlicherweise zu wenige Frauen in Führungspositionen an den Universitäten nach wie vor gibt, sind die Beschäftigten Professorinnen damit mehr als ausgelastet, eben die entsprechenden Gremien zu besetzen, damit diese Gremien auch arbeitsfähig werden, laut Universitätsgesetz. Eine sehr große und beständig wachsende Gruppe stellen jene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dar, die aus Drittmitteln, also Projekt- und Fördergeld, also diese § 26 und § 27 Projekte, die eben vom Wissenschaftsfonds, von der FFG, von der Europäischen Union und so weiter Geld bekommen und damit Projekte finanzieren. Diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die über diese Drittmittel angestellt sind, haben aufgrund einer speziellen Ausnahme für die Universitäten vom eigentlich geltenden Kettenvertragsverbot des Arbeitsrechts überwiegend befristete Verträge und sind ganz damit beschäftigt, wissenschaftlich zu arbeiten, finanzielle Mittel zu beschaffen und dann womöglich auch noch zu lehren. Das ist ein unglaublicher beruflicher Druck, der es bei vielen nicht möglich macht, sich auch noch im Betriebsrat zu engagieren. Diese Gruppe ist zahlenmäßig im aktuellen Betriebsrat klar unterrepräsentiert, wir sind uns dessen bewusst, aber dafür besonders von besonders engagierten Kolleginnen und Kollegen vertreten. Auch hier sind Frauen noch zusätzlich benachteiligt und besonders gefordert. Schon in den Dienststellenausschüssen vor dem UG 02 waren es die Babyboomer, also die Jahrgänge 1946 bis 1964, die als Vertragsbedienstete oder Beamte und Beamtinnen die Personalvertretung übernahmen. Diese Gruppe wird aber immer kleiner, man muss sagen, hoffentlich nur durch Erreichen des Pensionsalters und nicht durch andere Gründe. Bereits 2019 haben allerdings die Millennials, also die Geburtsjahrgänge 1981 bis 1996, die Babyboomer zahlenmäßig im Anteil an der Gesamtbevölkerung überholt. Wir im Betriebsrat des Jahres 2022 wissen um die Notwendigkeit, uns nachhaltig zu verjüngen und bemühen uns aktiv um die Anrechnung einer solchen Mitarbeit in einem Gremium wie dem Betriebsrat oder in einer Interessensvertretung eben auch für das wissenschaftliche Karrieremodell angerechnet zu bekommen in der Art eines Community Services für Mitarbeiter oder für Betriebsräte. Wir haben die Generation X, also die Geburtsjahrgänge 1965 bis 1980 nicht vergessen und sind froh, dass wir viele davon im Betriebsrat haben und an dieser Stelle ein spezielles Danke an diese Leute. Weiters Gender Equality, Diversität, Inklusion sind tatsächlich im Betriebsrat für uns keine Schlagworte, die sind immer wieder Diskussionspunkt. Wir sehen unsere Defizite als Betriebsratsgremium und arbeiten tatsächlich täglich daran. Betrachten wir den Betriebsrat als Grenzinstitution. In der industriesoziologischen Literatur nämlich gilt der Betriebsrat als sogenannte, wie schon oben erwähnt, Grenzinstitution. Das bedeutet eigentlich nichts Gutes, denn der Betriebsrat als Gremium und quasi intermediäre Institution steckt im Dilemma fest, die wirtschaftlichen Belange und äußeren Wirtschaftsfaktoren, die gesetzlichen Überwachungsaufgaben, die Interessen der Belegschaft und die Vorstellungen einer gerechten Arbeitswelt, die von Arbeiterkammer und Gewerkschaft in die Gesellschaft getragen werden, miteinander verträglich, ja, wie es so schön heißt, sogar gedeihlich zu verknüpfen. War der Betriebsrat in den 1950er Jahren in der Wahrnehmung vieler Arbeitgeber noch ein durchsetzungsschwacher Akteur, so haben moderne Gesetze und eine verbesserte Ausbildung Betriebsräte und Betriebsrätinnen herausgebildet, die speziell im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz, Arbeitszeitgestalten, Gestaltung und vielen mehr eine wichtige Rolle übernehmen. Rational denkende und innovative Unternehmen und Organisationen sehen den Betriebsrat in der Regel nicht mehr als Feind, den es gerade noch so im gesetzlichen Rahmen zu dulden gilt, sondern als Partner für betriebliche Entwicklungsperspektiven. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, und das ist es zum Teil auch. Auch wir vom Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal mussten gemeinsam mit dem Betriebsrat für das allgemeine Personal erst den jahrelangen gerichtlichen Klagsweg beschreiten, um gesetzlich verbriefte Betriebsratsrechte gegenüber dem Universitätsrat, also dem Aufsichtsorgan, zu erlangen. Nach wie vor ist es also ein zäher Arbeitskampf. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, hier keinen Zentimeter nachzugeben. Sei es vielleicht aus Bequemlichkeit oder weil gerade so gute Stimmung mit dem Arbeitgeber herrscht, die man sich nicht verderben möchte. Das ist tatsächlich nicht immer angenehm und kuschelig. Aber wir sind uns dieses Dilemmas der Grenzinstitution Betriebsrat bei einer komplexen Gemengelage innerbetrieblicher Interessen und äußerer Faktoren bewusst und arbeiten weiter für die Interessen der Kollegenschaft und wirklich Tag für Tag. Es gibt einen Dauerbrenner, nämlich die befristeten Kettenverträge, die ich weiter oben schon angesprochen habe. Nun, der berüchtigte Paragraph 109 des Universitätsgesetzes 2002 wurde mehrmals novelliert, stellt aber für den Betriebsrat des Jahres 2022 eine besondere Herausforderung dar. Er schafft eine im österreichischen Arbeitsrecht so gut wie einmalige Ausnahme im Verbot von Kettenverträgen. Tatsächlich gibt es Kettenverträge auch im normalen Arbeitsrecht für bestimmte Branchen, also zum Beispiel die saisonale Gastronomie oder Theaterbetriebe. An sich aber sind Befristungen nur einmal erlaubt und man hat in der Regel eben die Probezeit, das Einmonat Probezeit, also ein Monat Probezeit und dann hat man vielleicht ein halbes Jahr einen befristeten Vertrag und ab dann ist man, egal wo man angestellt ist, ist man eben unbefristet angestellt. Nicht an den Universitäten. Begründet wurde das schon in der Gesetzwerdung damit, also das war der Ausgangspunkt, war die oft angeführte Angst vor einer Versteinerung der Universität durch unbefristet angestellte, quasi pragmatisierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die man dann nicht mehr los wird. Also es wurde dieses Gespenst einer versteinerten Universität, wo dann nur mehr lauter Pragmatisierte sitzen, denen man nichts mehr anschaffen kann, gemalt. Hier ist wirklich jetzt nicht der Platz. Ich werde später in einem Podcast ganz sicher auf dieses Thema eingehen, weil das wirklich eine ganz große Ungerechtigkeit ist. Also hier ist eben heute nicht der Platz, um dagegen zu argumentieren. Daher bitte nur so viel und glauben Sie mir das. Das ist wirklich Unsinn und dieser Paragraph 109 muss tatsächlich endlich weg. Was diese Kettenvertragsregelung im Alltag der drittmittelfinanzierten Kolleginnen und Kollegen bewirkt, ist tatsächlich dramatisch. Verträge werden zigfach verlängert, oft nur über kurze Zeiträume. Manche Kolleginnen und Kollegen wissen am letzten eines Monats nicht, ob sie am ersten des nächsten Monats nur überhaupt noch einen Job haben. Bewirbt man sich dann zum Beispiel um eine Wohnung oder einen Kredit, stehen die Chancen schlecht, weil man ja nur einen befristeten Vertrag hat. Und am Ende steht nach jahrelangem Kampf um die eigene Finanzierung das unausweichliche Aus an der Universität. Für den Arbeitgeber ist das alles sehr bequem, endet der Arbeitsvertrag doch durch Zeitablauf. Man braucht also nicht kündigen. Vor allem die vielen teilzeitbeschäftigten Frauen werden dadurch in ein Prekariat gepresst. Wir sehen das tagtäglich. So etwas ist tatsächlich nicht tolerierbar und wird von uns als Betriebsrat nachhaltig und auch österreichweit über die verschiedenen Verbände, den Zentralausschuss der Hochschullehrer, den Universitätslehrerverband, die Gewerkschaft österreichweit bekämpft. Was haben wir erreicht und was planen wir noch? Neben der täglichen Betriebsratsarbeit sind abgeschlossene Betriebsvereinbarungen bedeutende Meilensteine im Wirken des Betriebsrats. Betriebsvereinbarungen sind im Stufenbau des Arbeitsrechts den Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen am nächsten. Die betreffen sie unmittelbar. Seit 2004 hat der Betriebsrat an der BOKU mit dem Rektorat 16 Betriebsvereinbarungen abgeschlossen. Zuletzt die Betriebsvereinbarung zum Homeoffice, die nach 2 Jahren 10 Verhandlungen nun umgesetzt wird und zu einem Paradigmenwechsel in der BOKU-Arbeitswelt führen kann. Manche Betriebsvereinbarungen sind nun schon in die Jahre gekommen oder wurden vom Rektorat aufgekündigt und durch eine Richtlinie ersetzt. Das ist eigentlich sehr unbefriedigend und es zeigt auch, dass es da durchaus Schwierigkeiten geben kann, zum Beispiel bei der Qualifizierungsvereinbarung. Aktuell in Verhandlungen stehen wir mit der Universitätsleitung zu einer Betriebsvereinbarung für die Jubiläumszuwendungen, einer zur Zeiterfassung und einer zur Umsetzung der Hinweisgeberrichtlinie zum Schutz von Whistleblowern. Außerdem ist dieser ganze Komplex Office 365, MS Office mit allen Problemen, die es hier von Seiten des Datenschutzes gibt, wo also Server in den USA stehen, wo eben bekanntermaßen die Datenschutzgrundverordnung der europäische nicht gilt, ein großes Problem darstellt. Eine offene Baustelle, und ich würde das sogar noch steigern und sagen, es ist eine offene Wunde, sind generell auftretende Fälle von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, Mobbing, physische und psychische Gesundheit, steigender Arbeitsdruck sowie die zeitgemäße Ausbildung von Führungskräften. Darauf werden wir also weiter achten müssen. Was tut sich in den nächsten 150 Jahren? Nun, also wir blicken zurück auf eine stolze Tradition der Personalvertretung an den Universitäten und im Speziellen an der BOKU. Für die Zukunft bieten wir uns als Betriebsrat weiterhin als Partner an, den Kolleginnen und Kollegen als ihre starke und lernende Interessensvertretung der Universitätsleitung als gesetzlich verankerter, überwachender Mitgestalter. Die derzeitige Zukunft, nahe Zukunft, könnte tatsächlich leicht Ängste auslösen. Insbesondere dann, wenn man sich als Einzelne den vielen krisenhaften Veränderungen der Gegenwart sieht. Doch eines können wir den Kolleginnen und Kollegen im Sinne Erich Frieds versichern: Wir haben keine Angst vor der Angst. Wir arbeiten weiter für euch. Ich möchte auch jetzt wieder enden mit dem traditionellen Gewerkschaftsgruß: Glück auf!